Seid ihr eigentlich noch ganz bei Trost? Ich meine nicht, ob ihr noch ganz klar im Kopf seid, sondern ob ihr getröstet seid in dem Sinne, wie die Jahreslosung es in uns zuspricht. Wir haben es vorhin schon gehört. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Wenn wir uns dem Thema theoretisch nähern wollen, dann können wir zur Kenntnis nehmen, dass die deutschen Begriffe für Vertrauen, Treue und Trost, also Vertrauen, Treue und Trost, dem gleichen Wortstamm entnommen sind. Und diese wiederum haben mit dem Begriff Dero zu tun. Dero bedeutet Baum oder Eiche. Man kann also sagen, dieses Begriffstrio Trost, Vertrauen, Treue setzt einen inneren Reifungsprozess in Gang. Es handelt sich um Wachstum und einer Festigkeit, seinen Lebensweg zu gehen. Aber ich finde, es ist schwierig, dieses Thema wirklich theoretisch zu bedenken. Denn wenn wir das Wort Trost hören, dann stehen in uns Bilder auf. Bilder darüber, ob wir, wie ich gerade am Eingang gefragt habe, wirklich getröstet leben. Oder ob unser Leben eher trostlos ist. Wie haben wir Trost in unserer Kindheit erlebt und in den Jahren danach? Und was hat das mit uns gemacht? Wie oft sind wir vielleicht durch billigen Trost enttäuscht worden oder lediglich vertröstet worden? Trost ist ja immer eng verknüpft mit Beziehungen. Wir Menschen brauchen andere, die mit uns sind, die für uns sind und die uns aushalten, da wo wir eben untröstlich sind und dringend Trost brauchen. Und Christen haben einen Gott, der mit uns Menschen in Beziehung treten will und der uns deshalb auch immer wieder tröstend begegnet. Warum brauchen wir Trost? Weil unser Leben und auch das Leben eines Christen immer wieder durchzogen ist von Leiterfahrungen in ganz unterschiedlichen Ausprägungen und Dimensionen. Gott erspart uns das Leid nicht, aber er tröstet uns darin. Und ich möchte jetzt im Folgenden gern mit euch ein paar Bibelstellen anschauen, in denen deutlich wird, wie unterschiedlich Gott Menschen in ganz unterschiedlichen Situationen tröstet. Das sind jetzt ganz willkürliche Auswahlstellen. Und wenn ihr Lust und Zeit habt, dann lade ich euch ein, heute Nachmittag vielleicht mal die Bibel zu durchforsten und zu gucken, wo sind denn für euch Stellen in der Bibel, wo ihr Trost erlebt, Gottes Trost erlebt oder auch erlebt habt, wo ihr euch erinnern könnt. Die erste Stelle, die ich herausgesucht habe, habe ich überschrieben, der Trost der Fürsorge. Der Trost der Fürsorge. Gleich auf den ersten Seiten der Bibel endet die harmonisch liebevolle Beziehung zwischen Gott und Mensch. Adam und Eva hatten sich gegen Gottes Gebot entschieden und von diesem Baum der Erkenntnis gegessen. Die Folge war, sie haben erkannt, dass sie nackt waren und haben sich Kleider aus Blättern gemacht. Die Folgen ihres Handelns sind bitter und sie reichen ja ganz aktuell hinein bis in unsere Zeit. Aber mitten im Gericht handelt Gott in ganz erstaunlicher Weise, wie ich finde. Er machte Adam und Eva Röcke von Fell und zog sie ihnen an. So übersetzt Luther das. Und wir sehen auch im Gericht und in der Strafe und der Trennung bleibt der Gott der Bibel den Menschen zugewandt. Sorgt er für sie. Und dieses Grundmotiv wird an anderen biblischen Stellen noch gravierender und bedeutsamer. Gott vernichtet in der Sintflut nicht alle Menschen. Im Regenbogen als Symbol des göttlichen Versprechens liegt Trost, den wir auch heute oft noch empfangen oder erleben, wenn wir diesen Bogen sehen, als ein Zeichen dafür, dass Gottes Treue nicht aufhören wird. Oder selbst eine mit Mord und Ehebruch begonnene Beziehung, wie sie zwischen David und Bathseba war, kann mit ihrem Kind Salomo eine göttliche Verheißungslinie fortführen. Das ist ja ganz erstaunlich, dass Gott trotzdem weiter segnend und fürsorgend da ist. Das sind ja keine leichten Gedanken, weil sie das Gerichtshandeln Gottes nicht ausblenden, aber zugleich schon durchschimmern lassen, dass Gott in seiner Gnade und Zuwendung zu seinem Volk immer wieder neue Wege sucht. Bis hin zu der wundervollen Verheißung eines neuen Herzens und eines neuen göttlichen Geistes, wie wir das in Hesekiel 36 lesen können und uns zugesprochen ist. Wie tröstlich, dass am Ende Gottes Fürsorge, Gottes Gnade und unbedingte Zuwendung stehen. Eine andere Stelle, ich habe sie genannt Trost des Daseins. Als das Volk Israel 40 Jahre lang durch die Wüste wanderte, schenkte Gott ihnen ein besonderes Zeichen seiner Gegenwart. Die Wolkensäule am Tag und die Feuersäule in der Nacht. So sahen die Israeliten bei ihrem langen, jahrelangen Zug durch Hitze, Dürre und Geröll, dass Gott immer noch mit ihnen war. In unseren Dürrezeiten und Wüstenwanderungen brauchen wir den Trost der Gegenwart Gottes ebenso. Und manches Mal, vielleicht ja ihr auch, habe ich mir gewünscht, dass neben mir, zum Beispiel hier jetzt neben der Kanzel, die Wolkensäule steht und ich Gott so sichtbar vor Augen habe. Aber als Menschen des Neuen Testaments hat uns Jesus ja den Tröster verheißen, der seit Pfingsten in uns wohnt und erfahrbar uns leitet und führt. Und das auf eine sehr persönliche Weise. Wenn ich euch jetzt fragen würde, könnte jeder Zeugnis geben und sagen, da habe ich erlebt, Gott war in einer schwierigen Situation bei mir. Und das ist er eben auch in Wüstenzeiten, auch dann, wenn wir es selber nicht so erspüren. Welch ein Trost. Eine andere Geschichte, hier habe ich genannt Trost aus Gottes Anderssein. Wenn wir uns mit dem Thema Trost auseinandersetzen, kommen wir nicht umhin, uns auch die Hiobs-Geschichte anzusehen. Hiob, das wissen wir, verliert alles und bleibt zum Schluss einsam und krank zurück. Tröstlich an der Geschichte ist, dass Hiob sich durch nichts von Gott trennen lässt, weder durch die Schicksalsschläge, die er erleidet, noch durch die Intrigen seiner Frau und noch durch die verletzenden Ratschläge seiner Freunde. Das Hiob-Buch erlaubt uns einen tiefen Einblick in die Kämpfe des menschlichen Herzens. Hiob erscheint nicht als dankbarer Gottergebener. Er ist auch darin tröstlich, dass neben der Gewissheit, von Gott gehalten zu sein, seine Fragen, seine Enttäuschungen und sein Zweifel so deutlich zutage treten. Hiob tröstet, weil er untröstlich erscheint und dennoch an Gott festhält. Hiobs Geschichte ist auch deshalb tröstlich, weil es unsere Denksysteme durchbricht. Das Credo seiner Freunde lautet ja: Du bekommst, was du verdienst. Gott straft dich, weil du ungerecht gehandelt hast. Es ist zutiefst tröstlich, dass Lebensschicksale keinen direkten Schluss auf die Gottesbeziehung eines Menschen zulassen. Also, dass das nicht stimmt, du kriegst, was du verdienst. Hiob, das finde ich interessant, Hiob seinerseits erwartet aus seinem Wohlverhalten ein gelingendes Leben. Das ist im Grunde derselbe Zusammenhang. Ich kriege, was ich verdiene. Ein gerechtes Leben muss dazu führen, dass es mir auch gut geht. Hiob erwartet seinerseits aus seinem Wohlverhalten ein gelingendes Leben und ist zutiefst enttäuscht, dass Gott ihm nicht seine Warum-Frage beantwortet. Aber es gibt keine Rechtfertigung Gottes gegenüber Hiob. Stattdessen begegnet Gott ihm in seiner Allmacht und Größe. Es bleibt Hiob letztlich nichts anderes übrig, als sich schuldig zu sprechen, schuldig für seine Vermessenheit, Gott vor Gericht ziehen zu wollen. Wer dem lebendigen Gott wirklich gegenübertritt, der verstummt in all seinen Fragen, Anklagen und Eingaben. Ist das tröstlich? Die Trostdimension liegt meiner Meinung nach auch darin, dass Gott mit Hiob redet. Er, der es nicht nötig hätte zu erklären, erklärt sich aber doch. Tröstlich ist, dass Hiob die Antwort Gottes auch wirklich genügt. Er beendet seine Klage. Und zwar bevor Gott ihm das zurückerstattet, was ihm genommen wurde. Eine Geschichte aus dem Neuen Testament, die einzige Geschichte aus dem Neuen Testament, weil ich finde, dass sie die prägnanteste ist. Ich habe sie überschrieben: Trost in Jesu Leiden, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wir fragen nach Trost im christlichen Glauben, dann lasst uns auf das Kreuz sehen. Es kann keinen tieferen Trost geben, als am Ort der größten Ratlosigkeit, der tiefsten Verzweiflung, des unfassbaren Unverständnisses, als auf Golgatha. Mir begegnen immer wieder Menschen, die in der Gegenwart des leidenden Christus ihr Leid annehmen konnten und sich selbst darin geborgen wissen konnten und getröstet wurden. Wie viel von Gott Ergriffene haben Jesu Ringen auf Gethsemane auf ihre Weise nachvollzogen. Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorbei. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Unzählige Kelche des Leides, oft überfließend, werden auf dieser Welt getrunken, bis zur bitteren Neige. Wir haben am Anfang des Gottesdienstes dieses Lied von Bonhoeffer gesungen, von guten Mächten, wunderbar geborgen. Und da gibt es ja diese Strophe von dem Kelch, dem bitteren Kelch, der bis zur Neige ausgetrunken wird. Und Bonhoeffer hat ja nicht lange, nachdem er dieses Lied gedichtet hat, diesen Kelch auch wirklich getrunken und ist auf sehr brutale, furchtbare Weise hingerichtet worden, weil er sich an Gott hielt. Unzählige Kelche des Leides, oft überfließend, werden auf dieser Welt getrunken bis zur bitteren Neige. Und erst die Ewigkeit wird einmal zeigen, wie viele Menschen ihren Kelch leeren konnten, weil Christus in seinem Kelch auch den ihren schon in Händen hielt. Es ist tröstlich, dass Jesu die Worte des untersten Menschen gesprochen hat. Ja, es kann meinen Schmerz lindern, dass da einer ist, der erahnen kann, was ich leidender Mensch zu ertragen habe. Aber der tiefste Trost des Sterbens Jesu liegt nicht in dem er auch wie ich, sondern er auch für mich. In den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es einen Flugzeugabsturz in den USA und es sind alle Menschen umgekommen, bis auf ein Mädchen. Dieses Mädchen hat überlebt, weil die Mutter während des Absturzes das Kind in die Arme genommen hat und so ist der Aufprall gemindert worden und das Kind konnte leben. Die Zeitungen schrieben damals, Mädchen durch eine Umarmung gerettet. Diese Geschichte ist wie ein Bild für meine Gottesbeziehung. Jesu Leiden und Sterben am Kreuz sind Ausdruck seiner Liebe, die mich vor dem Aufprall bewahrt. Gott rettet mich durch seine Umarmung. Und geborgen in den Armen Gottes, gehalten von seiner Liebe, kann ich verarbeiten, was immer mir im Leben widerfährt. Das mag nicht auf Anhieb gelingen. Das ist manchmal ein langer, schmerzhafter Prozess. Aber ich weiß, Gott hält mich und er ist bei mir. Muttertrost. Angekommen. Wir sind jetzt bei der Jahreslosung. Wer das Jesaja-Buch liest, stellt fest, hier ist von Verstockung und Gericht, von Heil und Gnade die Rede. Und neben all den Königsbildern taucht auf einmal die Gestalt des leidenden Gottesknechtes auf. Die Jahreslosung ist aus dem letzten Kapitel entnommen. Wir haben sie am Anfang auch im Zusammenhang gehört. Und sie galt damals bei Jesaja und gilt auch heute den Menschen, die Gott folgen und ihm vertrauen wollen. Trösten, wie eine Mutter tröstet. Da stellt sich ja die Frage, was ist am Muttertrost so spezifisch anders als am Vatertrost? Der markanteste Unterschied ist wahrscheinlich, dass Mütter stillen können und Väter nicht. Ein schreiendes Baby wird still, wenn die Mutter es an die Brust legt. Und weil Stillen ja mehr ist als reine Nahrungsaufnahme, werden die Bedürfnisse des Kindes dabei umfassend bedient. Und deshalb spielt hier auch die Trostdimension eine so wichtige Rolle. Ein Kind an der Mutterbrust fühlt sich gehalten und geborgen. Es ist warm, es ist weich, es ist sicher. Es nimmt wahr, die Mutter ist für mich da. Ein Dasein, das sich in bedingungsloser Annahme, umfassender Fürsorge, geduldiger Begleitung und Perspektivöffnung zeigt. Das Kleinkind vertraut darauf, dass es bei der Mutter sicher ist und die Mutter es auf einen guten Weg führt. Mütterlicher Trost und Mutterliebe ist in der Regel aufs Engste verbunden. Wenn in der Jahreslosung von Gott, der tröstet, wie eine Mutter tröstet, die Rede ist, dann sind es wohl vor allem diese Assoziationen, die entstehen und die auch entstehen sollen, wenn Gott dieses Wort spricht. Denn so tröstet Gott. Er nimmt sein Volk bedingungslos an, er umsorgt es umfassend, er begleitet sein Volk mit großer Geduld und er öffnet ein ums andere Mal eine neue Perspektive. Ich möchte hier angekommen meine Eingangsfrage gern noch einmal wiederholen. Seid ihr noch bei Trost? Ich habe überlegt, warum es mir selber immer wieder schwerfällt, diesen Trost von Gott, der ja vielfältig zugesagt ist, den wir miteinander bedacht haben, warum es mir oft so schwerfällt, diesen Trost zu empfangen. Und beim Nachdenken habe ich gedacht, Leiterfahrungen führen bei mir auch immer wieder dazu, dass ich mich eher von Gott entferne und distanziere, weil mir Gott nämlich in dieser schmerzlichen Erfahrung plötzlich fremd wird, weil ich sein Handeln nicht verstehe und manchmal auch nicht gut akzeptieren kann. Es fällt mir dann schwer, mich in die bergenden Arme des mir fremd gewordenen Gottes zu flüchten. Ein Erlebnis fällt mir dazu ein. Ich wurde zufällig vor vielen Jahren Zeuge einer Auseinandersetzung zwischen Mutter und Kind. Das Kind war ungefähr 3 Jahre alt, hatte in der Wohnung Streichhölzer gefunden und gegen alle Regeln begonnen, damit zu spielen, und um ein Haar hätte es das Wohnzimmer angezündet. Die Mutter, die dazukommt, hat dann nicht so sehr pädagogisch gehandelt, sondern sehr emotional und hat das Kind angeschrien. Und das Kind hat schließlich wirklich verzweifelt geweint, weil es die Mutter so nicht kannte. Und dann ist etwas Seltsames passiert, was mich wirklich beeindruckt hat. Das Kind ist nicht ins Kinderzimmer gegangen und hat sich dahin zurückgezogen, sondern das Kind ist in die Arme der schimpfenden Mutter gelaufen und hat darin Trost und Geborgenheit gefunden. So möchte ich es auch machen. Auch da, wo ich Gott nicht verstehe, wo er mir fremd wird, mich in seine Arme begeben und seinen Trost empfangen. Amen.